Deutsche Welle. Podcast.
Kritik an Europa, Schwellenländer mahnen bessere Schuldenpolitik an und der liebe Gott und das liebe Geld, die Finanzen des Vatikan. Das und mehr jetzt, ich bin Klaus Ulrich. Der Druck auf Europa und auch auf die USA, die Schuldenprobleme in den Griff zu bekommen, wächst. Und die Kritik kommt aus einer Ecke, die sich bisher kaum zu Wort gemeldet hat. Die Schwellenländer wie beispielsweise Russland, China und Brasilien melden sich mit neuem Selbstbewusstsein und fordern schnelle Entscheidungen von den Industrienationen. Sie als aufstrebende Märkte haben während der Wirtschaftskrise nach der Lehman-Pleite zum schnellen Aufschwung beigetragen. Nun fordern sie ihr Recht. Samir Ibrahim.
Es sind klare und vor allem starke Worte, die da aus den Hauptstädten der vermeintlich schwächeren Staaten wie Brasilien, Indien, aber auch China und Russland kommen. Die EU, aber auch die USA sollten mit eiligen und gemeinsamen Maßnahmen der, Zitat, Vertrauenskrise in den Industrienationen begegnen. Was vor Jahren noch undenkbar war, eine solche Mahnung an die großen Volkswirtschaften im Norden der Erdhalbkugel, jetzt ist sie Realität. Und die Kritik ist berechtigt, meinen Volkswirte. Europa zum Beispiel, sagt Holger Schmieding von der Berenberg Bank, hat seine Hausaufgaben schlicht nicht gemacht.
Es ist uns in Europa bis Juli 2011 gelungen, die Euro-Schuldenkrise einzugrenzen, in dem Sinne, dass sie geblieben ist dort, wo sie hingehörte, nämlich in Griechenland und anderen Randländern, dass sie aber die eigentliche europäische Konjunktur, die deutsche Konjunktur, nicht betroffen hat. Seit Juli haben wir es so, dass die Euro-Krise übergesprungen ist auf auch unsere Aktienmärkte, auch auf unsere Konjunktur. In dem Sinne hat die Politik es in den letzten 2 Monaten nicht mehr geschafft, insgesamt in Europa die Krise gut zu managen.
Jetzt warnt schon die Weltbank davor, dass die Krise des Nordens global wird und die Schwellenländer in den Abgrund reißen könnte. Erste Anzeichen können Experten wie Andreas Rees von der UniCredit schon seit einer Weile beobachten.
Hier findet eine Neubewertung statt vor dem Hintergrund der politischen Risiken, aber auch vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Risiken in Form vom gestiegenen Ölpreis oder in Form von gestiegenen Nahrungsmittelpreisen. Das ist ja etwas, was nicht nur hier uns in Deutschland beschäftigt, sondern insbesondere die Schwellenländer werden ja sehr, sehr stark von den gestiegenen Nahrungsmittelpreisen getroffen. Und das kommt natürlich über die Hintertür dann wieder nach Deutschland, weil Deutschland hat sehr, sehr stark von der guten Konjunktur in den Schwellenländern, insbesondere in China und in Asien, profitiert.
Und nicht nur Deutschland allein. Die großen Volkswirtschaften der wichtigsten Industrienationen sind auch deshalb vergleichsweise schnell aus der Krise gekommen, weil die Schwellenländer als Wachstumsmotoren fungiert hatten. Mit diesem Argument nehmen die sich jetzt aber auch das Recht heraus, die starken Industrienationen zu kritisieren, denn der Motor verliert an Zugkraft. Investoren, sagt Robertus Rothenhäuser vom Handelshaus Macquarie, ziehen schon seit einiger Zeit ihre Gelder aus den Schwellenländern ab. Der Grund klingt ungewohnt.
Das hat auch damit zu tun, dass man in den Schwellenländern im Konjunkturzyklus schon einfach ein Stück weiter ist, als man in Industrienationen ist. Von daher gibt es anscheinend viele institutionelle Anleger und professionelle Anleger, die jetzt schon aus den Schwellenländern teilweise sich zurückziehen und wieder in vermeintlich zurückgebliebene Länder wie die Eurozone investieren.
So verkehren sich die Vorzeichen. Das neue Selbstbewusstsein der Schwellenländer lässt sich auch auf politischer Ebene beobachten. Als der Chefposten des Internationalen Währungsfonds überraschend vakant war, meldeten auch Schwellenländer ihre Ansprüche an. Auch das bisher undenkbar. Die Chefposten von Weltbank und IWF werden seit vielen Jahren zwischen Europa und den USA aufgeteilt. Diesmal wurde noch die Französin Lagarde zur Chefin des IWF. Noch einmal eine Europäerin. Vielleicht zum letzten Mal.
Ein Beitrag von Samir Ibrahim. Es gab Jubel, es gab Proteste. Bei seinem Deutschlandbesuch wurde der Papst jedenfalls stürmisch empfangen. Im Vorfeld der Papstreise hatte es ja Kritik, unter anderem an den Kosten des Besuchs gegeben. Nach dem Motto, soll die Kirche das doch selbst bezahlen, die hat schließlich genug Geld. Doch wie vermögend ist die Kirche tatsächlich? Wie wohlhabend der Vatikan? Dazu Tillmann Kleinjung.
Der Papst selbst muss sich ums Geld wirklich keine Sorgen machen. Im Gegenteil, als Buchautor und ehemaliger Professor verfügt er dank Tantiemen und Pensionen über persönliche Einnahmen. Die persönlichen Ausgaben dürften sich dagegen in Grenzen halten, denn vieles von dem, was ein Kirchenoberhaupt braucht, also zum Beispiel ein Papamobil, wird ihm geschenkt. Derart unbeschwert lässt es sich natürlich leicht reden über den schnöden Mammon und die Vergänglichkeit alles Irdischen. Wir sehen doch beim Zusammenbruch der Banken, dass Geld verschwindet. All diese Sachen, die für das einzig Wahre gehalten werden, sind nichts. Und wer sein Leben darauf gründet, auf materiellen Dingen, auf Erfolg, der baut auf Sand. Die Zielgruppe dieser päpstlichen Ermahnung waren nicht etwa Banker und Spekulanten, sondern die Bischöfe der katholischen Kirche, die sich zur Synode in Rom versammelten. Auch sie erliegen hin und wieder der Versuchung, sich mehr um irdische als um geistliche Güter zu kümmern. Am schlimmsten trieb es die Bank des Papstes, die Vatikanbank, die seit ihrer Gründung im Jahr 1942 einen Skandal nach dem anderen produzierte. In der Vatikanbank wurden Bestechungsgelder gewaschen. Männer der Mafia haben Konten eröffnet. Es gibt die Konten von Politikern und Konten zur Geldwäsche. Kurz, die Vatikanbank war eine Offshore-Bank mitten in Rom. Damit dürfte Schluss sein. Und das ist zu einem nicht ganz unerheblichen Teil Verdienst von Gianluigi Nuzzi. Denn der hat in seinem Buch Vatikan AG nachgewiesen, dass die Vatikanbank bis in die jüngste Zeit hinein als Geldwaschanlage fungierte. Da gab es Konten für Stiftungen, die gar nicht existierten, dafür aber fromme Namen trugen: Stiftung für die armen Kinder. Papst Benedikt reagierte nach den Enthüllungen Nuzzis prompt und ernannte einen neuen Chef für das in Verruf geratene Institut. Außerdem hat er mit neuen Regeln für Transparenz gesorgt. Es ist eine Revolution innerhalb der Vatikanmauern, ganz sicher. Zum ersten Mal in der Geschichte des Heiligen Stuhls wurde am 1. April der Straftatbestand Geldwäsche eingeführt, damit gleicht der Vatikan seine Finanzführung an die sehr strengen Normen der Europäischen Union an. Die größten Reichtümer des Vatikan dürften sich ein paar Meter hinter der Vatikanbank befinden, in den vatikanischen Museen: Caravaggio, Raphael und Michelangelo. Doch wie beziffert man den Wert einer Sixtinischen Kapelle? In Besucherzahlen sagt der Direktor der vatikanischen Museen, Antonio Paolucci: Zwischen 15.000 und 25.000 Besucher kommen täglich. Im Schnitt sind das 20.000 und pro Jahr insgesamt 4,5 Millionen. Bei 15 Euro pro Eintrittskarte wären das 67,5 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr. Doch eine Haushaltsbilanz, in der diese Ziffer auftaucht, gibt es nicht. Der Vatikanstaat macht aus seinem Etat ein Geheimnis. Nur so viel wurde für das Jahr 2010 veröffentlicht: Einnahmen von 255,9 Millionen Euro, Ausgaben von 234,85 Millionen, macht einen Gewinn von mehr als 21 Millionen Euro. Da erblasst jeder Finanzminister vor Neid, doch man beachte die Größenordnungen: 250 Millionen Jahreshaushalt, das entspricht einem mittelgroßen Bistum in Deutschland wie Trier oder Aachen. Der Haushalt des Erzbistums München ist mehr als doppelt so groß.
Ein Beitrag von Tillmann Kleinjung. Zum nächsten Thema. Sie sind groß und teuer, außerdem gelten sie als wahre Spritfresser. Vor allem aber sind sie eins, nämlich überaus beliebt. Die Rede ist von Sport Utility Vehicles, kurz SUVs genannt. Der Markt für diese Möchtegern-Geländewagen boomt. Jeder Hersteller, der etwas auf sich hält, hat zumindest ein SUV-Modell im Programm. Dieser Trend lässt sich zurzeit auch bei der internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main beobachten. Lars Hofmann.
Egal ob bei BMW, Audi oder Volvo, die großen, breiten SUVs und Geländewagen sind fast so umlagert wie die Sportflitzer.
Ja, schaut einfach bullig und groß aus. Schönes Auto einfach.
Ich stehe auf große Autos. Ich glaube, das ist kein Stadtauto, aber das ist schon cool. Das gefällt mir, das Auto.
Ich finde das gerade, dass das ein Genuss ist, auch mal in der Stadt so ein bisschen offroadmäßig unterwegs zu sein.
Und so hat mittlerweile fast jeder Autobauer einen SUV im Angebot, sagt Jörg Franke von Citroën.
Das Segment SUV ist in den letzten Jahren das meistgewachsene Segment und dem werden wir natürlich gerecht werden.
Ein Geschäft, das sich niemand entgehen lassen will und kann. Bei den Preisen geht es schon bei knapp 12.000 Euro los, zum Beispiel für den Dacia Duster. Ohne Allradantrieb.
Der ist billig und sieht auch so aus. Ich sag mal, ein SUV ist halt ein eher teures Auto. Und wenn ich mir kein teures Auto leisten kann, kaufe ich halt kein SUV.
Wer das so sieht und das nötige Geld hat, der hat die freie Wahl. Ein Luxushersteller will ganz neu in das Geschäft mit den geländegängigen Riesenautos einsteigen.
Also die Marke ist Eternity, das Modell nennt sich Hemera. Es ist ein SUV der Superlative. Die Autos werden in London in einer Manufaktur noch von Hand zusammengestellt.
Der Preis fängt bei 170.000 Euro an. Dagegen ist der Cadillac Escalade geradezu günstig mit seinen 87.000 Euro. 5,10 Meter ist das Auto lang und so groß, dass man beim Einsteigen leicht Probleme bekommen könnte, gäbe es an der Seite kein Trittbrett.
Genau, das ist eine Einstiegshilfe, also ein Trittbrett, das elektrisch reinfährt, also ausfahrbar ist und reinfährt. Je nachdem, wenn man beide Türen auf einer Seite geschlossen hat, fährt das nach 7 Sekunden ein.
Trotz Einstiegshilfe ist es ein echter Geländewagen mit Vierradantrieb und gibt sich, ganz im Sinne dieser Automesse, ganz grün. Denn der Riesen-SUV ist mit einem Hybridmotor ausgestattet. Trotzdem verbraucht er laut Labor fast 11 Liter auf 100 Kilometer und pro Kilometer werden satte 256 Gramm CO2 rausgeblasen. Den größten SUV auf der IAA präsentiert aber VW.
Das ist ein Pickup von VW, Amarok.
Fast. Amarok heißt er. Aber für viele ist das Auto ohnehin noch gewöhnungsbedürftig.
Mich hat's gewundert, dass VW überhaupt solche Autos baut. Weil in Deutschland braucht kein Mensch solche Fahrzeuge.
Der Amarok verbraucht gut 7 Liter. Bei Hyundai sucht ein älterer Herr nach einem geeigneten Auto.
Weil ich Golfspieler bin, da brauchen Sie ein SUV.
Dabei kommt es ihm aber auch auf den Verbrauch an.
Ich akzeptiere kein Auto über 10 Liter Spritverbrauch mehr.
Mercedes, BMW oder auch Audi haben den Verbrauch ihrer SUVs und Geländewagen teilweise unter 10 Liter gesenkt. Für viele sind diese Autos aber unerschwinglich. Gerd Lotziepen vom Verkehrsclub Deutschland erkennt zwar an, dass die Hersteller bei einigen großen Modellen den Verbrauch gesenkt haben, aber
auch ein Fahrzeug, was 8 oder 9 Liter verbraucht, so komfortabel es auch ist, so schnell es auch ist, das sind immer die Verbräuche erstmal nur im Normtest und das ist viel zu viel.
Und so geben sich die Hersteller bei den SUVs umweltbewusst, auch bei Porsche mit dem Cayenne.
Umweltschutz spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das ist ja auch mit der Grund, warum man dieses Fahrzeug auch als Hybrid kaufen kann.
Wer allerdings genau hinschaut, stellt fest, dass die Dieselvariante des Cayenne weniger verbraucht als der Hybrid. Der hat einfach einen noch leistungsstärkeren Motor bekommen.
Lars Hofmann über den boomenden Markt für SUVs. Und das war's von Deutsche Welle Wirtschaft. Ich bin Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.